Kirche ist letztendlich oder kann ja letztendlich auch ein Lobbyverband sein, nämlich einfach ein Lobbyverband für die Werte und die Menschen, die da aktiv sind und dahinter stehen.
Bin aber immer dankbar der Verbandsarbeit, weil über die bin ich überhaupt erst in die Politik reingekommen.
Politik oder eben auch Kirchenpolitik kann schon wirklich Spaß machen.
Aber es ist auch ein leicht nerdiges Hobby.
Kreuz und Klang. Ein Podcast der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.
Ja, dann herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Kreuz und Klang, dem Podcast der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg. Heute wieder mit zwei wunderbaren Gästen hier an meiner Seite und ich darf euch beiden herzlich hier im Studio begrüßen, noch ein bisschen improvisiert, aber herzlich willkommen Sophia und Tim.
Danke.
Genau, wir schnacken heute gemeinsam über ein, wie ich finde, sehr interessantes Thema, nämlich Kirche und Politik. Und ich glaube, jede Person da draußen kennt diese immer wieder aufkeimenden Diskussionen und Gespräche, ob sich Kirche in die politischen Diskussionen einmischen sollte, positionieren sollte oder das Ganze lieber lassen sollte. Und darf sich Kirche politisch äußern oder gibt es sogar Themen, wo sich Kirche politisch äußern müsste vielleicht auch? Und ja, bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, vielleicht erstmal für euch die Chance, euch vorzustellen, damit unsere Hörenden da draußen auch wissen, wer ihnen heute hier irgendwas erzählt. Wer mag denn starten?
Okay, ja, dann fange ich an. Also ich bin Tim Harms und ich bin 30 Jahre alt, habe ganz viele Jahre in meiner Jugend in der Evangelischen Jugend Oldenburg, also in der EO, verbracht als Jugendgruppenleiter. Ich war eine ganze Zeit lang, ich glaube 8 Jahre lang im Gemeindekirchenrat hier in Oldenburg und habe das dann mehr oder weniger auslaufen lassen bzw. beendet und bin tatsächlich aber jetzt so ein richtig kleiner Politiker, weil ich in Oldenburg im Stadtrat sitze und mich dann also fast täglich mit politischen Fragen beschäftige.
Was machst du denn, wenn du nicht gerade ehrenamtlich unterwegs bist?
Ja, genau. Ich bin nicht nur ehrenamtlich unterwegs und Politik mache ich tatsächlich auch ehrenamtlich. Ich bin hauptberuflich, bin ich Zollbeamter. Also einen biblischen Beruf habe ich ergriffen.
Und deinen Weg ins kirchliche Ehrenamt hast du ja gerade schon so ein bisschen angerissen, wahrscheinlich einfach über die Juleika.
Ja, ich war zu meiner Konfirmandenzeit ein ganz schüchterner junger Mann und dann hatte ich irgendwann einen Brief im Briefkasten und da hieß es, hey, hast du nicht Lust, eine Jugendgruppenleiterkarte zu machen? Und das wäre ganz, ist auch ganz toll fürs Zeugnis und was weiß ich. Und dann habe ich gedacht, ach komm, kann nicht schaden. Und ich glaube, ohne die EO wäre ich wahrscheinlich immer noch viel, viel schüchterner, als ich jetzt bin.
Und dein Weg in die Politik?
Ging genauso weiter. Also irgendwann merkt man, in der EO ist man vielleicht zu alt, um noch Konfirmandenfreizeiten zu begleiten, weil man nicht mehr hinterherkommt. Nein, ich habe dann da so gesehen, dass Gremienarbeit, wir haben ja die Vollversammlung in der EO, dass mir sowas ganz viel Spaß macht. Und ich habe auch früh so in der Schule gelernt, dass Politik was ist, was mir Spaß macht. Und dann habe ich irgendwann so für ein persönliches Signal entschieden, dass ich in eine Partei eintreten möchte. Das sind bei mir die Grünen. Und auch nur, weil man in der Partei ist, ist man ja nicht sofort irgendwo im Stadtrat oder so, sondern das hat sich dann ergeben, dass ich irgendwann mal bei einer Wahl angetreten bin und dann jetzt gewählt bin. Und so bin ich jetzt in den Stadtrat gekommen, genau.
Ja, steile Karriere, würde ich sagen.
Weiß ich gar nicht.
Sehr gut. Und bei dir, Sophia?
Ja, mein Name ist Sophia Möller, moin erstmal. Ich bin 27 Jahre alt und vom Beruf Lehrerin. Also ist eigentlich ein nicht zu erklärender Job. Also das ist für jeden selbst erklärend, glaube ich. Ich bin auch über die Juleika in den BDKJ, also in einen der Mitgliedsverbände des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, für alle, die das vielleicht nicht kennen, reingekommen, nämlich in die Katholische Jugend Oldenburg. Und habe da meinen Gruppenleiterschein gemacht, bin dann Gruppenleiterin geworden, Lagerleitung und habe auch Juleika-Ausbildung gemacht und war dann irgendwann auch im Vorstand vom BDKJ ganz lange Jahre, 7 Jahre als Vorsitzende aktiv und bin tatsächlich auch parallel dazu dann in eine Partei eingetreten. Bei mir ist es die CDU und bin auch gewählt, aber nicht in einem Stadtrat, sondern im Kreistag, weil bei uns der Landkreis Oldenburg als Landkreis dann eben den Kreistag hat und fühle mich da ganz wohl in der politischen Arbeit.
Deine Wege in Politik und Kirche hast du ja gerade schon so ein bisschen kurz angerissen. Und Lehramt braucht man tatsächlich nicht so viel erklären. Nee. Welche Fächer?
Deutsch und Geschichte.
keine Politik, ja. Keine Religion.
Nee, genau, mit beiden nicht so viel zu tun. Wobei ich finde, also Geschichte ist ja eigentlich Politik, nur vergangene Politik. Also da, finde ich, hat man schon sehr große Überschneidungen.
Das stimmt. Der Vollständigkeit halber, also für Lärm braucht man das nicht so ganz viel erklären. Tim, magst du dir noch einmal die Mühe geben, den Job als Zollbeamten so erklären, dass es auch junge Menschen, also so Grundschulkinder, verstehen können?
Unter einer Stunde und ohne Berufsmesse.
Schaffst du.
Ja, der Zollberuf des Zollbeamten ist heutzutage gar nicht mehr so leicht zu erklären, weil es ist nicht mehr derjenige, der einfach an irgendeiner Grenze steht und es jetzt Leute anhält, die irgendwas mitbringen. Aber im Kern geht es darum, eben zu verhindern, dass gefährliche oder illegale Sachen nach Deutschland kommen und hier irgendwie ja Leute Dinge kaufen oder damit in Berührung kommen, die einfach gefährlich, gesundheitsschädlich für sie sind. Und ganz nebenbei geht es auch darum, für das Land auch ja, Steuern einzunehmen, also Geld einzunehmen, um hier die Wirtschaft zu finanzieren, unser ganzes Sozialsystem, unser politisches System quasi mitzufinanzieren. Dafür sind Steuern ja da und der Zoll treibt quasi Steuern ein. Ja.
Das ist schon mal ganz gut. Ja, dann starten wir einfach direkt mal thematisch ein. Und das Thema wurde sich tatsächlich so ein bisschen aus Reihen der Community gewünscht. Wir haben vor unserer ersten Podcast-Folge mal gefragt, welche Themen so anliegen, sag ich mal, und was sich so gewünscht wird. Und da kam tatsächlich das Thema Politik und Kirche auf. Von daher freue ich mich, dass ihr beiden euch heute bereit erklärt habt, hier so ein bisschen was dazu zu erzählen. Und wir gehen nachher auch auf so ein, zwei Fragen vielleicht aus der Community ein. Aber wir starten erstmal mit der Frage, wie passt denn Kirche und Politik für euch beiden zusammen?
Die Frage ist an welcher Stelle ist Kirche nicht politisch unterwegs? Also stelle mir die Predigt vor, die nicht irgendeinen politischen Kurs oder irgendeine politische Meinung beinhaltet. Weil Politik ist ja nicht nur die Frage, wie bauen wir unser ganzes System auf, sondern Politik macht ja jeder für sich. Ich war neulich bei einem Jugendgottesdienst eingeladen und sollte auch mal ein bisschen erklären, was hat Liebe mit Politik zu tun. Es war eigentlich total schwierig, das auf jetzt politisches Handeln im Sinne von Bundestag oder so hochzuspielen. Aber Politik ist ja eigentlich erstmal Interessen vertreten und das macht jeder von uns. Und wenn man Werte, wie zum Beispiel christliche Werte, kommen wir glaube ich auch noch irgendwie dazu, vertritt oder pflegt, macht das was mit dem eigenen Handeln und ich finde, das ist schon Politik.
Kannst du da noch irgendwas hinzufügen?
Also ich würde mich erstmal so anschließen. Ich wäre, glaube ich, ähnlich eingestiegen mit dem, also das ist für mich eigentlich untrennbar, auch wenn es eigentlich ja im Staat Aufbau und System getrennt werden muss und das ist auch meiner Meinung nach richtig so. Aber alle Themen, die wir politisch behandeln und auf Grundlage auch Politiker ihre Entscheidung treffen, haben ja auch immer eine ethische und moralische Komponente und da ist natürlich die Kirche oder die Kirchen auch mehr, also über die evangelische und katholische Kirche hinaus, ganz prägend in der Art und Weise, wie eben diese Wertvorstellungen oder moralische oder ethischen Fragen dann auch eben beantwortet werden. Und deswegen kann das gar nicht getrennt werden.
Gut, dann nochmal so ein bisschen für unsere Zuhörenden, damit wir hier noch ein bisschen Klarheit schaffen. Tim, erklär doch gerne einmal, wie sich die Kirchenpolitik hier in Oldenburg so ein bisschen gestaltet. Du hast ja auch schon einige Ebenen angesprochen, die du auch kennengelernt hast.
Ja, Kirche ist ja auch mehr als der Gottesdienst am Sonntag oder besteht aus wahnsinnig vielen unterschiedlichen Projekten, Komponenten. Für die Kirche arbeiten wahnsinnig viele Leute und überall, wo das passiert, muss es eben Leute geben, die eben auch dieses System ein bisschen lenken und darüber beraten, wo soll es langgehen, was ist wichtig, welche Entscheidungen treffen an oder überall, wo eben so viel passiert wie in der Kirche im Allgemeinen, müssen Entscheidungen getroffen werden und das müssen Menschen tun. Und deswegen gibt es in der evangelischen Jugend, habe ich gesagt, gibt es zum Beispiel die Vollversammlung oder Teamkonvente, kenne ich damals noch aus dem Kirchenkreis hier in Oldenburg. Oder es gibt in Kirchengemeinden, gibt es Gemeindekirchenräte und darüber hinaus, die Struktur wird ja immer größer, gibt es dann eben die Synode und das sind eben alles unterschiedlich große Ansammlungen an Menschen, die da sitzen und eben über die vielen Themen beraten und ob es da jetzt irgendeine bestimmte Richtung gibt, in die viele Sachen gehen, weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass an vielen Stellen, weil das eben auch so ein großes System ist, so ein bisschen manchmal man auch vergisst, so an das große Ganze zu denken. Und das deswegen, glaube ich, hat Kirchenpolitik gar keine so bestimmte oder gefärbte Richtung, sondern es geht einfach häufig darum, so das System am Laufen zu halten. Und erfahrungsgemäß beschäftigt sich zum Beispiel ein Gemeindekirchenrat unheimlich viel damit, das System so ein bisschen zu verwalten, weil man Gebäude hat, die unterhalten werden wollen und darüber, weil man damit wirklich wahnsinnig viel beschäftigt ist, kommt man gar nicht so dazu, vielleicht so das ganze System Kirche so zu durchblicken. Ich finde, das ist uns zum Beispiel in der evangelischen Jugend immer ein bisschen besser gelungen, weil wir da, das ist aber vielleicht auch die Art von Jugendpolitik, weil wir da immer sehr projektbezogen diskutiert haben häufig und immer eng an irgendwelchen Themen. Das liegt aber auch daran, dass wir keine Gebäude verwalten müssen.
Das stimmt. Parallel natürlich die Frage an dich, Sophia. Wie gestaltet sich denn die Kirchenpolitik in der katholischen Kirche, so wie du sie vielleicht auch ein Stück weit kennengelernt hast über den BDKJ dann?
Ja, ich glaube, wir haben ganz ähnliche Strukturen, was so Gremien, Landesausschüsse, bei uns heißt es dann irgendwie Pastoralrat und so weiter, gibt, die es auch schon so in ähnlicher Art und Weise dann in der evangelischen Kirche gibt. Die Besonderheit in der katholischen Kirche ist, dass sich dort Verbände konstituieren. Und die gibt es ja bei euch, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, eher nicht so. Vielleicht doch den einen oder anderen. Da kenne ich mich leider in den Strukturen jetzt nicht ganz so gut aus. Aber wir haben sowohl im Jugendbereich als auch im Erwachsenenbereich eben ganz starke Verbände, wie zum Beispiel auch die Kolping-Jugend oder dann die Kolping-Familie als Erwachsenenverband, die Landjugend, die katholische Jugend Oldenburg, Malteser-Jugend und so weiter. Und die sind auch eben in den verschiedenen Gremien vertreten sich eben über den Bund der Deutschen Katholischen Jugend als Jugendverbände. Und die, da übernimmt dann der BDKJ eben originär sowohl die Lobbyvertretung gegenüber Kirche als auch Politik, als auch die Erwachsenenverbände, die sich dann gegenüber der Kirche auch direkt eigenständig vertreten über das Komitee der Verbände. So haben sowohl die Gemeindemitglieder über den Pastoralrat eben ihren direkten Vertretungsbezug, als auch dann die Verbände, die sich dann eben über die Gemeinde hinaus konstituieren. Und dadurch haben wir jetzt nur als Hypothese, weil ich jetzt nicht genau weiß, wie es bei euch ist, so eine Parallelstruktur, noch so eine zweite. Und natürlich muss sich die Hauptkirche, die katholische Kirche, auch viel mit so Verwaltungsaufgaben beschäftigen, obwohl ich glaube, dass wir auf jeden Fall der katholischen Jugend da auch sehr viel irgendwie zu verwalten haben. Irgendwie, wenn ich mir überlege, was für Verantwortung junge Menschen da in den Vorständen schon tragen. Bei uns sind das auch schon Einrichtungen, die da irgendwie zuzählen, wie zum Beispiel der BDKJ-Jugendhof. Der ist eben durch uns auch mitverwaltet. Das ist schon viel Verantwortung, was da irgendwie auf beiden Seiten auch noch mitgetragen wird. Aber wir arbeiten auch sehr projektbezogen, wobei man mittlerweile, glaube ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch ist, aber schon gucken muss, dass wir das Ehrenamt irgendwie auch am Leben erhalten. So, es wird irgendwie immer schwieriger, Jugendliche zu finden, die da Verantwortung in Positionen übernehmen wollen.
Und dann gibt's ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob Pfarreirat und Pastoralrat eben, wahrscheinlich ist das synonym verwandt.
Genau, also der Pfarreirat, der ist auf Ortsebene in der Gemeinde, und der Pastoralrat, das sind dann diejenigen, die den Weihbischof beraten, sozusagen. Okay. Und aus jedem Pfarreirat, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, aber ich meine, so ist das, werden dann Leute in den Pastoralrat entsandt, und auch aus den Erwachsenen- und Jugendverbänden wird eine Person entsandt. Also die Jugendverbände haben immer einen festen Sitz im Pastoralrat über das Komitee der Verbände. Das ist so ein bisschen strukturiert. Und dadurch ist immer gesichert, dass der Weihbischof auch immer eine junge Stimme anhören muss, so bei allen Entscheidungen.
Das ist schon mal Wahnsinn. Das sind so viele Begriffe, die habe ich noch nie gehört, obwohl ich während der Kirche aktiv bin. Jetzt stellt man sich vor, hier sitzt noch jemand aus einer jüdischen oder einer muslimischen Gemeinde. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja.
Komplett unterschiedlich aufgebaut. Also wir haben über den Landesjugendring, da seid ihr ja auch vertreten, dann auch viel mit der DITIB-Jugend mal zu tun gehabt oder Young Shura oder so. Die sind noch mal wieder komplett anders aufgebaut in muslimischen Verbänden. Also es ist wirklich der Wahnsinn.
Und jetzt so ein bisschen, damit wir das kurz für unsere Zuhörenden alle noch mal kurz strukturieren. Also ich meine jetzt so, das verstanden zu haben, dass euer Pastoralrat wahrscheinlich so ein bisschen das Pendant zu unserer Synode ist. So ein bisschen vielleicht. Weil in der Synode ist es bei uns auch so, dass aus allen Gemeindekirchenraten beziehungsweise aus den Kreissynoden, die dazwischen nochmal stehen, die Leute in die Landessynode sozusagen dann entsendet werden. Mhm. Genau, und wir eben auch zwei synodale U27 dann in der Synode sitzen haben, die dann quasi die Jugend so ein bisschen vertreten dürfen. Mhm. Genau, so ein bisschen Chaos ist ja immer drin in solchen Strukturen. Aber ich hoffe, wir haben das halbwegs gut erklärt. Genau, dann natürlich jetzt so ein bisschen, haltet ihr denn diese kirchenpolitischen Strukturen, die jetzt da sind, für sinnvoll, oder würdet ihr sagen, alles Mumpitz kann man genauso gut lassen?
Schwierig. Also ich habe die Erfahrung gemacht in vielen Jahren im Gemeindekirchenrat und auch im EO-Vorstand, dass man häufig lieber übereinander und aneinander vorbeiredet, als so richtig miteinander ins Gespräch zu kommen. Also zu meiner Endzeit jetzt im EO-Vorstand ging es damals um eine Diskussion darüber, wie ist zum Beispiel der Kreisjugenddienst aufgebaut und wo sind die Stellen angegliedert. Und es war total anstrengend, als ehrenamtlicher Jugendlicher da so hinter den kirchlichen Strukturen herzurennen, um sich da überhaupt einzubringen und wirksam gehört zu werden. Und ich glaube gar nicht, dass das dann immer irgendwie mit einem Vorsatz zum Beispiel zu tun hat, sondern ich glaube einfach, dass so Strukturen nebeneinander her, das ist vielleicht manchmal das Vorteile, wenn ein Jugendverband eigenständig ist. Manchmal entsteht daraus aber eben auch der Nachteil, dass die Strukturen nicht zusammengedacht sind und die Kontakte vielleicht auch nicht so da sind und man deshalb vielleicht in einigen Fragen auch weniger aneinander denkt, weil jeder so ein bisschen auf sich selber guckt. Und dann sind wir wieder beim eigenen Interesse. Wenn ich halt ein eigenes Interesse habe und jemand anderen vielleicht gar nicht so eng kenne oder keinen regelmäßigen Kontakt zu ihm habe, dann fällt es auch schwer, an die Interessen des anderen zu denken. Und ich glaube, also ich erinnere mich zumindest daran, dass das damals ein wahnsinniger Konfliktpunkt zwischen dem Jugendverband und der Synode war. Ja, und es wäre natürlich viel, viel einfacher, wenn das alles in einer Struktur passiert. Aber jetzt stelle man sich vor, die Jugendlichen 14 bis 15, die eigentlich darüber reden möchten, wo findet zum Beispiel, keine Ahnung, das, ich nenne jetzt eine alte Vokabel, das Landesjugendtreffen irgendwie stattfindet. Und die älteren Gemeindemitglieder müssen eben darüber reden, welche Personalangelegenheiten oder welche, jetzt nenne ich wieder Bauangelegenheiten, am Kirchenturm passieren müssen. Dann glaube ich, dass sowohl die Älteren irgendwie nicht so richtig gut dabei und interessiert dabei wären, wenn es um das Landesjugendtreffen ginge. Und auf der anderen Seite glaube ich, einen 14-Jährigen jetzt mit solchen Angelegenheiten wie im Gemeindekirchenrat zu betrauen, das würde auf beiden Seiten zu wahnsinnig viel Frustration führen. Und insofern ist das ganz gut, aber es bietet eben auch viele Nachteile so in der Kommunikation untereinander.
Soll ich direkt anschließen einfach?
Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, also ich erkenne da viele Probleme auch wieder, die du gerade beschrieben hast, die es auch bei uns gibt. Ich glaube, ein Kernproblem ist auch, dass wir von Ehrenamtlichkeit sprechen und von Hauptamtlichkeit und da an Dinge dann parallel rangehen und ein Hauptamt natürlich dann mehr Kapazitäten hat, sich mit Themen auseinanderzusetzen und Dinge zu bearbeiten und dann auch ein anderes Arbeitstempo hat als Ehrenamt und Ehrenamt immer so ein bisschen das Gefühl hat, irgendwie dann noch mehr tun zu müssen und noch mehr tun zu müssen und irgendwie dem nicht gerecht werden kann, weil das in der Logik der Sache ist, dass Ehrenamt immer weniger schafft als Hauptamt per se. So ist es eigentlich gedacht, das wäre ja sonst ein bisschen verkehrte Welt. So, und ich glaube, dass das ein Problem ist, was wir bei uns haben, dass wir wenige Leute haben, die ehrenamtlich sich eben sehr engagieren und dann die ganze Last gemeinsam tragen müssen. Und wir eben eine so aufgeblähte Struktur haben in vielen Bereichen, da wieder ein Ausschuss, da wieder ein Gremium, die alle irgendwie bespielt werden müssen. Und wir als Jugend das ja auch sehr wichtig empfinden, überall irgendwie präsent zu sein, weil wenn wir nicht präsent sind, denkt niemand an uns. In den meisten Fällen auf jeden Fall. Das ist leider, hat sich so ein bisschen entwickelt. Das heißt, als ehrenamtlicher junger Mensch in einem katholischen Verband oder bei euch wahrscheinlich bei der evangelischen Jugend, hat irgendwie das Gefühl, ich muss da jetzt hin und ich muss da jetzt mitziehen und wir müssen das jetzt irgendwie auch noch machen, weil wir sonst irgendwie uns nicht gut vertreten fühlen. Und das ist eine super große Herausforderung, weil das teilweise einfach gar nicht leistbar ist und das teilweise auch so komplexe Themenfelder sind, die du gar nicht als 16-Jähriger begreifen kannst, wenn du irgendwelche Bilanzen und Haushaltsplanungen für das Jahr 2025 siehst, wo wir dann über so hohe Summen sprechen, die man als 16-, 17-, 18-Jähriger oder auch als 27-Jähriger noch nie auf seinem Konto hatte, dann ist das natürlich erstmal eine wahnsinnige Überforderung. Und es ist auch okay, überfordert zu sein, aber das macht es nicht leicht. Und bei uns ist alles sehr demokratisch aufgebaut in den Verbänden. Das heißt, alles muss irgendwie zurückgebunden werden. Jede Entscheidung, die auch so ein BDK-Vorstand trifft, muss gerechtfertigt werden den Verbänden gegenüber oder alle Verbände müssen mit ins Boot geholt werden, weil niemand soll irgendwie außen vor gelassen werden und man hat das Gefühl, man kann irgendwie an vielen Ecken und Enden es niemandem gerecht machen und man befindet sich manchmal in so einem, finde ich, Hamsterrad und einer Selbstorganisation auch irgendwie jetzt, ich muss das jetzt tun, damit sich niemand ausgeschlossen fühlt, aber eigentlich bräuchte ich die Kapazität, um das zu tun, weil das ist eigentlich gerade wichtiger und das ist dann manchmal so, führt dann so zu so einem ungenügenden Gefühl. Und das liegt, glaube ich, viel an eben dieser Haupt- und Ehrenamtsstruktur und an diesen doch sehr aufgeblähten Strukturen, die wir eben haben. Aber
sie haben eben auch den Vorteil, dass wir eben aufeinander achten und eben nicht dann, also so demokratische Strukturen finde ich dann auf der anderen Seite eben schon wichtig, weil ich auch nicht möchte, dass einzelne Personen alles nur noch entscheiden. Und da muss man eben das auch mal in Kauf nehmen, dass man jetzt sich doch nochmal zusammensetzt und nochmal wieder einen Landesausschuss macht oder nochmal eine Landesversammlung und eine außerordentliche Landesversammlung, um dann noch was zu wählen oder abzustimmen und einen Antrag zu diskutieren, um dann aber eine demokratisch fundierte Meinung zu vertreten, was dann irgendwie auch einem ein bisschen mehr Rückendeckung gibt auf jeden Fall.
Genau, also das, was ja alle politischen Strukturen irgendwie eint, sowohl in der Kirche als auch in der richtigen Politik, ist dieser ganze Bereich Ausschüsse, dass man überall kleinere Gruppen hat, die Sachen vorberaten und bevor es zu einer großen Entscheidung kommt. Und ich glaube, das Phänomen kennt auch jeder. Irgendwann hat man so viele Untergruppen oder Ausschüsse oder Arbeitsgruppen, dass man manchmal total vergisst, dass es sie gibt. Ja. So, und dann stellt man so nach einem Jahr fest, hey, wir arbeiten hier irgendwie an einem Thema, das wird aber die ganze Zeit parallel eigentlich auch in irgendeiner Arbeitsgruppe bearbeitet und man verliert sich komplett aus den Augen. Das ist halt das Risiko von diesen untergefächerten Strukturen.
Oder man bekommt so eine Einladung per E-Mail zu einem Arbeitsgruppentreffen, von dem man gar nicht wusste, dass man da auch Mitglied ist, ja. Weil das ist irgendwann mal auf einer Sitzung so passiert, dass man da reingerutscht ist. Und dann denkt man sich, ach so, da bin ich also auch noch mit drin. Das ist sehr interessant. Super, jetzt mache ich, gar kein Problem.
Neulich erst erlebt tatsächlich.
Ja, ich auch. Heute Morgen.
Ja, wer kennt sie nicht, die ganzen Arbeitsgruppen und so weiter. Genau, ich glaube, da können wir beide auch ein Liedchen von singen bei unserer Vollversammlung. Das haben wir schon des Öfteren erlebt. Wie lässt sich denn so kirchliches Ehrenamt und politisches Ehrenamt vereinen im Alltag? Klappt das gut oder sagt man an der einen Stelle Dinge, die man an der anderen Stelle niemals sagen würde und wo man sich in dem anderen Gremium dann was für anhören müsste, wenn man diese Sätze dort gesagt hätte zum Beispiel?
Also ich glaube, dass man ein Mandat im Stadtrat ganz schlecht mit einem Mandat im Gemeindekirchenrat zusammenbekommt zeitlich, weil es frisst einfach beides wahnsinnig viel Zeit. Also ich muss gestehen, ich bin damals im Gemeindekirchenrat gewesen und wegen allgemeiner Frustration oder Themen habe ich es dann irgendwann da ein bisschen versäumt, die Sitzung dann regelmäßig wahrzunehmen. Bin dann so ein bisschen fließend in die dadurch frei gewordene Zeit dann in die städtische Politik gewechselt und irgendwie lange Zeit auch irgendwie nicht so richtig vermisst worden. Also manchmal, und auch das, ohne das jetzt irgendwie sehr negativ zu meinen, ist auch beeindruckend, wie spät man tatsächlich in politischen Strukturen vermisst wird, bis mal irgendwie einer nachfragt. Trotzdem hat das immer alles wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber man muss echt schon einen Hang zur Selbstgeißelung haben, wenn man sagt, man möchte so ein Amt wirklich voll wahrnehmen, und viele andere Hobbys kann man dann tatsächlich auch nicht haben.
Ja, kann ich so als Erfahrung auch teilen. Es ist super zeitaufwendig, auf jeden Fall. Ich würde sonst nochmal auf so einen anderen Teil deiner Frage eingehen, was du ja auch beschrieben hast. Ich hatte schon das Gefühl, und nicht nur das Gefühl, sondern es war eben auch so, dass sich unsere Verbände dann beschlossen haben, dass sich der BDKJ zu einer Fragestellung so und so positioniert. Als JUlerin und CDUlerin hätte ich mich aber so positioniert. Und da erwartet, und das ist auch richtig so, dass dann auch erwartet wird, in meiner Funktion als BDKJ-Vorsitzende, dann auch als Vertreterinnen im Landesjugendring oder auch verschiedenen Gremien und auch bei Politikergesprächen vertrete ich die Meinung derjenigen, von denen ich gewählt wurde, von denen ich delegiert wurde. Und wenn ich auf einer Veranstaltung bin als CDUlerin oder JUlerin, dann vertrete ich dort meine Position, entweder da auch durch eine Delegation als im Amt oder eben als Sophia Möller Politikerin in dem Sinne, also Politiker in Anführungsstrichen, ne? Also ehrenamtliche Politikerin. Und das muss man aber trennen. Das ist nicht immer einfach. Und ich weiß auch, dass ich manchmal ein bisschen frustriert war, wenn ich dann beim BDKJ, wir da diese Positionierung hatten. Und dann bin ich an dem Wochenende aber mit der Jungen Union unterwegs gewesen. Und die haben gesagt, naja, wie könnt ihr euch denn so und so zu dem Thema positionieren? Und ich versucht habe zu erklären, ja, das liegt eben daran, dass die Verbände wie die Landjugend oder Kolpingjugend oder so sich eben nun mal so positioniert haben. Und dann muss ich das so vertreten. Und da nehme ich mein Amt dann aber auch ernst. Also jetzt bin ich nicht mehr im BDKJ-Vorstand. Bis April war ich das noch und war zeitgleich eben auch da schon in der Kommunalpolitik im Kreistag aktiv und auch im CDU-Kreisvorstand und Landesvorstand hier vom Landesverband Oldenburg, auch da im JU-Landesvorstand. Das sind schon manchmal Welten, die aufeinander prallen. Ich ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei den Grünen ist, vielleicht seid ihr euch da thematisch vielleicht ein bisschen näher in einigen Punkten, EU-Positionierung Grün, das verfolge ich jetzt nicht so, aber beim BDKJ und der Jungen Union und CDU gibt es manchmal nicht unbedingt die größten Schnittstellen. Gerade die Ausrichtung des Landesjugendrings in Hannover entspricht jetzt nicht unbedingt den JU- und CDU-Positionierung in vielen Bereichen, aber das muss man dann in Kauf nehmen, wenn man sich dazu entscheidet, beides parallel zu fahren, muss aber dann eben auch erkennen, und deswegen bin ich ganz froh, dass ich den zeitlichen Absprung gut geschafft habe, dass man irgendwann sagt, okay, wenn ich beides mit Herzblut machen möchte, dann muss ich mich jetzt entscheiden. Und nach 7 Jahren im BDKJ-Vorstand habe ich gesagt, okay, das reicht. Ich konzentriere mich jetzt weiter komplett auf die Politik, bin aber immer dankbar der Verbandsarbeit, weil über die bin ich überhaupt erst in die Politik reingekommen. Über den BDK, also wäre ich nicht im BDK-Vorstand gewesen und da im Landesjugendring bei Versammlung gewesen und hätte da mal eine Rede gehalten und vielleicht auch Leute genervt, wären die in der CDU und Jungen Union vielleicht gar nicht so aufmerksam auf mich geworden. Und ich hätte damals, ich habe ein CDU-Stipendium noch gekriegt, so eine Talentförderung, wäre ich vielleicht gar nicht aufgenommen worden, wenn sie mich darüber nicht gekannt hätten. Und deswegen bin ich immer unendlich dankbar diesem Weg. Aber muss schon sagen, auf der einen Seite ist man eben in der Partei Politikerin, ehrenamtliche Politikerin und auf der anderen Seite in einem Jugendverband Lobbyistin. Und das sind eigentlich erstmal Dinge, die getrennt werden müssen. Auf unserer kleinen Ebene ist es, glaube ich, okay, wenn sich das eben überschneidet, aber auf höheren Ebenen will ich das nicht. Ich will keinen Landtagsabgeordneten, der gleichzeitig noch Lobbyist ist und auch nicht in Europa- oder Bundestagsabgeordneten. Und das muss man sich halt auch immer klar machen, ne?
Das stimmt, das ist eine Mischung, die dann spannend wird. Aber umso besser, dass man dann ja sagt, ich habe ganz klar meine Rollen. So, in der einen Position bin ich dafür zuständig und in der anderen dann dafür. Und das ist ja auch gut, wenn das den Leuten dann bewusst ist. Ja,
das Problem ist, glaube ich, dass einem das viele Leute in der Öffentlichkeit eben nicht abnehmen.
Ja.
Also wenn man mit unterschiedlichen Hüten da sitzt und das auch aktiv betreibt und vielleicht mal im sprichwörtlichen Sinne sich in 3 gesprochenen Sätzen 3 unterschiedliche Hüte aufsetzt und 3 unterschiedliche Perspektiven erklärt, dann ist es, glaube ich, also für viele Menschen einfach schwer vermittelbar, das aufzunehmen oder das wirklich zu akzeptieren, weil eben vor allem immer noch dieselbe Person sitzt und man Politik und politische Entscheidungen, egal jetzt wo, häufig einfach mit Gesichtern und mit Menschen verbindet und damit festmacht und nicht mit den Rollen, die eventuell dahinter stecken. Ich glaube, klar, man will ja auch, man denkt ja auch, ja, ein Mensch kann nur eine Position haben. Und das ist aber irgendwie von Politikern immer schlecht, tatsächlich zu verkörpern, weil man eben auch als ein Mensch, zum Beispiel in einem Kreistag oder in einem Stadtrat, in unterschiedlichen Ausschüssen alleine ja schon sitzt. Und auch ein Ausschuss in dem gleichen Gremium total unterschiedliche Meinungen oder Sichtpunkte haben kann als ein anderer. Und das zu vermitteln, dass man unterschiedliche Positionen versteht und sich dann ja trotzdem irgendwann auch in der Abstimmung für eine dieser vielleicht unterschiedlichen Positionen entscheiden muss, ist ganz schwer zu vermitteln.
Das glaube ich sofort, dass das nicht immer leicht fällt. Um so ein bisschen jetzt unseren ersten inhaltlichen Block abzurunden, wir haben ja jetzt gerade schon viel über Kirche und Politik oder Kirchenpolitik gesprochen. Warum habt ihr euch denn damals oder jetzt auch noch mehr oder weniger zu teilen, in der Kirchenpolitik engagiert? Was ist euch daran so wichtig gewesen?
Ich glaube, ganz oft ist es so, dass man in manche Situationen kommt, weil man nicht so richtig Nein sagt oder vielleicht auch positiv formuliert, weil man offen ist für Aufgaben und es Menschen auf einen zukommen und sagen, hey, es gibt hier das und das Gremium, das man vielleicht bisher gar nicht gekannt hat. Das war für mich damals so ein bisschen vielleicht der Gemeindekirchenrat, weil das haben viele Leute gar nicht auf dem Schirm, dass es hinter sowas wie Kirche auch noch irgendwie so ein politisches Gremium gibt oder eben in der EU die Vollversammlung und dass man so dann so hinkommt nach dem Motto, wir brauchen hier eigentlich noch einen, der so ein bisschen mal die Position von einem jungen Menschen einnimmt, zum Beispiel im Jugendausschuss im Gemeindekirchenrat. Und klar, wenn man da so das Interesse hat, weil man sich ja engagiert und natürlich ist dann nachvollziehbar, man engagiert sich und jetzt kommt einer und sagt, hey, hier fehlt eigentlich einer wie du, der hier mal eine neue Perspektive reinbringt. Warum soll man da Nein sagen und sagen, nee, engagiere ich mich nicht, weil eigentlich, es ist mir, also ich engagiere mich ja nicht für Konfirmanden auf Konfirmandenfreizeit, wenn ich mir auf der anderen Seite nicht vorstellen kann, das auch irgendwie nach außen zu tragen. Und so kommt man irgendwie dann zu solchen Ämtern, also ich sage mir jetzt mal, in der Vollversammlung zu sitzen, ist ja jetzt nicht wirklich ein Amt, so, sondern man geht da halt irgendwie hin für seinen Kirchenkreis und ist dann da und auf einmal diskutiert man doch über wichtige Sachen, die man vorher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt hat. Oder man kommt in den Gemeindekirchenrat, weil man sich für Jugendarbeit engagieren will und auf einmal stellt man fest, ach, es geht ja gar nicht nur um Jugendarbeit, sondern es gibt ja auch noch einen Friedhof und es gibt eine Personalsteuerungsgruppe und wahnsinnig viele andere. Und um Finanzen geht es auch irgendwie noch. Und auf einmal stellt man fest, das ist ja viel größer als man selbst. So.
Ja, also bei mir, also ich wurde auch gefragt, ganz schlicht weg, ob ich mir das vorstellen könnte, für den BDKJ-Vorstand zu kandidieren und wusste da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so ganz genau, was macht eigentlich der BDKJ, weil ich nur die KJO kannte so und als Ortsverband. Ich war aber schon immer ein extrem politisch interessierter und auch engagierter Mensch, der aber da zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Partei war, weil ich mich noch nicht entscheiden konnte. Also ich finde, also ich brauchte lange, um mich dann auch damit auseinanderzusetzen und zu entscheiden, möchte ich überhaupt eintreten in eine Partei und wenn ja, dann in welche. Und habe aber schon immer sehr viel mich sozial engagiert und mir war immer super wichtig, auf Ungerechtigkeiten irgendwie aufmerksam zu machen. Und ich habe mich immer sehr, sehr schnell in Dinge hineingesteigert, wenn ich mich aufgeregt habe. Versucht ein bisschen zurückzufahren, aber ich kann Ungerechtigkeiten immer noch nicht richtig haben und dann will ich sie auch sofort lösen und habe immer nach einem Weg gesucht, wie ich das denn jetzt mal machen kann, weil wenn man so alleine ist, dann ist das gar nicht so einfach, man braucht irgendwie eine Struktur, in der man dann auch was bewegen kann und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass eben gesehen wurde, okay, da ist eine junge Frau, ich war zu dem Zeitpunkt 19, als ich gefragt wurde für den Vorstand, der wird das zutrauen, das zu machen, obwohl ich eigentlich ja gar keine Erfahrung habe. Und dann habe ich gedacht, danke, dass ihr mir die Chance gebt. Ich will es ausprobieren. Und wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich das dann 7 Jahre mache. Dachte eigentlich eher so an 3 Jahre und dann ist man da doch ein bisschen länger geblieben. Und dann hat sich alles andere eben daraus ergeben. Aber ich glaube, wenn man nicht gerade direkt selber sagt, so, hier will ich eintreten, da will ich mitmachen, ich gehe da jetzt einfach mal hin, oder noch nicht irgendwie fester oder schon fester Bestandteil von irgendwas ist, dann ist es natürlich toll, wenn ältere, in Anführungsstrichen so ein paar Jahre ältere Leute, dann auch vielleicht mal auf die Jüngeren schauen und sagen, ey, bei dir könnte ich mir das richtig gut vorstellen, komm doch einfach mal mit, probier das doch einfach mal aus. Und dann kann man für sich selber auch entscheiden, zu sagen, ja, das ist was für mich oder nicht. Und das finde ich bei Wahlämtern auch immer ganz gut. Erstens hat man eine vor ganz klar festgelegte Wahlperiode, also so war das bei uns im BDKJ-Vorstand, ist wahrscheinlich bei euch auch so. Aber man kann auch jederzeit sagen, okay, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, ich trete jetzt zurück. Und dann auch den Mut zu sagen, das zu machen, finde ich auch sehr gut, weil man eben mit 19 noch nicht so ganz überblicken kann, was da eigentlich wirklich auf einen zukommt. Ne? Wie du das gerade sagtest, oh, dann gibt es ja auch noch Friedhöfe, um die man sich irgendwie kümmern muss. Das hat man halt in dem Alter nicht auf dem Schirm. Und ich hatte nicht auf dem Schirm, dass ich mal bei einem Notar sitze und irgendwie mich mit einer Rechtsformänderung auseinandersetzen muss. Also das ist mir bis heute immer noch ein bisschen nebulös, weil was, wenn ich eins nicht bin, dann ist es Juristin. So. Und das sind aber Dinge, die man dann so ein bisschen auch rein stolpert vielleicht manchmal. Und man fragt sich hinterher, wie man da eigentlich gelandet ist.
Genau.
Das stimmt. Also so, was Kirchenpolitik angeht, gibt es viele verschiedene und verrückte Wege, wie man da reinrutscht wahrscheinlich. Und dann auch meistens ja nicht mal erst, also erstmal nicht wieder rauskommt, ja, vor allem.
Dauert ein bisschen.
Man kann das ja auch, also weil es ja tatsächlich auch Spaß macht, ne, muss ja man ja auch sagen. Also wenn es jetzt überhaupt gar keinen Spaß machen würde, würden wir, glaube ich, hier nicht sitzen und das halt irgendwie machen. Das Politik oder eben auch Kirchenpolitik kann schon wirklich Spaß machen.
Aber es ist auch ein leicht nerdiges Hobby. Das darf man auch mal zugeben. Also es ist, glaube ich, auch nicht für jeden irgendwie was. Es ist jetzt nicht so wie eine Sportart, die man mal macht oder so. Also da muss man schon auch ein bisschen Typ Mensch für sein, sich das anzutun, aber auch dann die Früchte dieser Arbeit auch zu ernten.
Aus dem Stegreif eine Geschäftsordnung zitieren zu können, ist für manche Leute nicht normal.
Ja, das kann ich so unterschreiben. Damit unsere Hörerinnen euch noch ein bisschen besser kennenlernen können, habe ich euch ja schon ein bisschen vorgewarnt. Es gibt eine Entweder-Oder-Fragerunde. Also ich glaube, ihr kennt sie von Social Media und so weiter. Wir starten bei dir, Sophia.
Okay, bin bereit.
Kirchenfreizeit oder Festival?
Festival.
Punkte oder Streifen?
Punkte.
Ehrenamt in Kirche oder in Politik?
Boah, das kommt böse. Da kann ich mich nicht entscheiden.
Landesjugendring oder regionale Gremienarbeit?
Regionale Gremienarbeit.
Rom oder Berlin?
Berlin.
Okay, dann zu dir, Tim. Kaffee oder Tee?
Tee.
Orgel oder Gitarre?
Gitarre.
Ehrenamt in Kirche oder in Politik?
Politik.
Politik oder Kirchenpolitik?
Politik.
Kirche oder Plenarsaal?
Aktuell, ich sollte echt mal wieder einen Gottesdienst besuchen, also Kirche.
Okay. Also ich finde, das habt ihr souverän beantwortet. Hier zack, 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 alles durch. Da hatten wir schon andere Diskussionen hinter den Mikrofonen. Sehr gut. Dann für unsere Hörenden, die jetzt vielleicht erst einschalten, zuhören, vielleicht den ersten Teil nicht so spannend fanden und weitergespult haben, haben wir ja im ersten Block so ein bisschen uns über Kirchenpolitik unterhalten, im Oldenburger Raum und zum Teil ja auch darüber hinaus, sowohl in der evangelischen als auch in der katholischen Kirche, und wollen jetzt nochmal so ein bisschen den Blick so ein bisschen mehr der Gesellschaftspolitik hinwenden. Und da starten wir einfach mal direkt mit der Frage an euch beide. Sollte sich Kirche denn zu politischen Themen äußern? Wenn ja, nur zu bestimmten oder zu allen?
Also es werden jede Menge Personalstellen benötigt werden, wenn man sich zu allen politischen Themen äußert. Ich meine, man kann sich immer zu einem Thema eine Meinung bilden oder erlauben. Ich glaube, das würde man einfach nicht schaffen. Aber Kirche, finde ich, sollte sich tatsächlich zu bestimmten, ohne dass ich jetzt einen Katalog an Themen hätte, bestimmt äußern und irgendwie positionieren. Ich glaube, das fehlt. Ich glaube, das fehlt manchmal, weil Kirche hat ja immer noch oder vertritt wahnsinnig viele Menschen, ja. Und das ja nicht umsonst, sondern ich glaube tatsächlich, ich meine, es gibt unheimlich viele Leute, die sich entscheiden, aus Kirche irgendwie auszutreten und kirchlichen Strukturen den Rücken zu kehren, ohne jetzt den Glauben abzusagen oder so, und vielleicht auch insofern gar nicht so den Kontakt zur Kirche verlieren, sondern immer noch einen Blick darauf haben. Und wenn Kirche sich da eben aktiver einbringen würde, glaube ich, dann wäre in der Gesellschaft da ein ganz anderes Auge und ein anderes Ohr vor allen Dingen da, und auch so im politischen Tagesgeschäft. Weil Kirche ist letztendlich oder kann ja letztendlich auch ein Lobbyverband sein, nämlich einfach ein Lobbyverband für die Werte und die Menschen, die da aktiv sind und dahinter stehen. Und warum soll man sich, wenn man so eine Lobby oder eine Interessensgruppe vertritt, warum soll man sich raushalten? Sondern jede Gruppe hat Interessen, und die zu vertreten ist total wichtig.
Hast du so ein, zwei Beispielthemen, wo Kirche sich äußern sollte, deiner Meinung nach?
Aber ich glaube, dass aktuell so viel schief geht irgendwie. Also ich meine, gut, Kriege sind jetzt natürlich so das eine, wie in unserer Gesellschaft Menschen miteinander umgehen, dass wir im Moment einen wahnsinnigen Rechtsruck erleben. Dass, ich meine, das kann man ja auch politisch so oder so sehen. Ich meine, es gibt mit Sicherheit Leute, die das, warum auch immer, irgendwie begrüßen. Aber ich glaube, im Kern kann man feststellen, dass Leute oder dass Menschen immer schlechter, so aus meiner Sicht, miteinander umgehen und eigentlich da so Werte wie Akzeptanz von unterschiedlichen Charakteren total wichtig ist. Und das ist eigentlich ein urchristlicher oder kirchlicher Wert, ne? Dass wir eben alle wunderbar gemacht sind. Und ich glaube, da könnte Kirche viel aktiver sein. Oder anders. Ich war jetzt, am Samstag ist bei uns in Oldenburg der Krammermarkt eröffnet worden. Und ich habe durch das Mandat im Stadtrat wirklich die Ehre gehabt, das erste Mal es gibt so eine Ehrentribüne, da sitzen dann halt zum Beispiel Ratspolitiker, und da fährt jeder Krammermarktwagen dran vorbei, und meistens bewahren sich alle die meisten Bonbons auf, um da den Politikern was an den Kopf zu werfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es waren total viele tolle Wagen da und kleine Projekte, und irgendwie, ja, ich habe mich tatsächlich gefreut, hey, ich sehe heute mal den Wagen der EO aus einer anderen Perspektive, siehe da, kein Wagen der EO in diesem Jahr. Aber auch keinen Wagen der Landeskirche. Wie geil wäre es, wenn auf dem Krammermarktumzug ein Wagen wäre von der Landeskirche, und da winken 120 Pastoren mit ihren Talaren runter und, keine Ahnung, werfen Oblaten vom LKW. So, ob man jetzt Oblaten mag, ist ja das eine, aber das wäre ja sichtbar, ne? Kirche wäre dann sichtbar, und man kann sich ein cooles Motto an den LKW machen, das ist ja schon politisch. Da geht der Kirche ja schon politisch raus, und am Ende ist das ja eine Form von aufsuchender Arbeit in der Kirche. Und Kirche ist, finde ich, in den letzten Jahren immer viel weniger aufsuchend geworden. Also ich rede jetzt gar nicht von missionarisch oder so, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, Kirche wartet immer noch drauf, dass Menschen zur Kirche kommen, und irgendwie warte ich die ganze Zeit darauf, dass Kirche so einfach mal so hier raustritt und sagt, hey, wir sind hier, vertreten unsere Meinung.
Vielen Dank für deine Erläuterung. Ich fand dieses Bild gerade wunderschön mit den Obladen runter vom Kramermarktswagen. Genau, dann Sophia, vielleicht kannst du auch noch mal erklären, ob sich Kirche denn zu politischen Themen äußern sollte.
Ja, soll sie, weil ich der festen Überzeugung bin, dass in einer Demokratie, die wir hier in Deutschland haben, sich jeder zu allen Themen äußern muss und soll. Und ich das also mir nicht anmaße, und ich eigentlich finde, dass sich niemand anmaßen sollte, in Deutschland irgendjemandem zu verbieten, erstmal die Meinung zu sagen. Solange die Meinung auf Grundlage unserer Verfassung irgendwie beruht. Und auch daran muss sich die Kirche halten. Also oder alle Kirchen und Religionen, weil das eben unsere Grundlage des Staates ist so. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, weil Kirche eben nicht mehr so stark mit dem Staat verbunden ist, wie es früher mal war, dadurch, dass wir den Säkularisierungsprozess eben durchlaufen sind, dass sie eben aber jetzt eben diese Funktion einnimmt, sich dann auf Grundlage ihrer eigenen Vorgaben dann eben zu äußern und diese Meinung eben auch zu vertreten. Genau so, wie das irgendwelche Wirtschaftsverbände machen, so wie du das ja auch schon gesagt hast. Also die Kirche ihre Lobbyfunktion einnimmt, aber nicht willkürlich sich eine Meinung bildet, sondern Kirchen schon auf Grundlage der Glaubensgrundsätze und auch der Meinung ihrer Mitglieder sich Meinung bilden. Und ich glaube, da seid ihr in der evangelischen Kirche noch mal ein bisschen flexibler und vielleicht auch ein bisschen weiter als wir in der katholischen Kirche, weil wir eben ja diese Abhängigkeit vom Vatikan haben und eben viele auch politische Fragestellungen eben dann aus Rom beantwortet werden, die vielleicht nicht immer dem ja auf die große Freude hier in Deutschland treffen unter den Mitgliedern, denn und da muss man, ich will den Papst eigentlich nicht in Schutz nehmen, will ich jetzt auch nicht, will nicht, dass es so rüberkommt, aber der Papst muss eine Weltkirche verwalten aus Rom und muss sich zu einem Thema äußern, so dass Leute in Deutschland, in Argentinien, in Uganda und in Japan alle sagen, ja, okay, das ist unser Papst, der hat so gesprochen. Er kann nicht nur für Italien sprechen, er kann nicht nur für Europa sprechen, sondern er muss eben auch die Meinung von allen Kontinenten aufnehmen. Und das macht es so schwer, weil man auch sieht, wenn wir uns die Weltsynoden anschauen in der katholischen Kirche, dass die Meinung eben in afrikanischen Ländern oder südamerikanischen Ländern einfach komplett unterschiedlich sind, auch politisch gesehen zu unseren Positionierungen. Das sieht man ja auch teilweise wie in Brasilien, was für Menschen dort vielleicht gewählt werden oder Argentinien oder so die Machthaber, die wir da haben. Und das macht es für uns wiederum hier in Deutschland schwer, weil das nicht unbedingt das fortschrittlichste Denken immer ist, leider. Und deswegen bin ich immer schon der große Fan davon gewesen, dass wir ein bisschen mehr Eigenständigkeit haben. Also nicht, dass wir uns komplett dezentralisieren, vom Papst lösen, das brauchen wir nicht. Aber Deutschland oder die deutsche katholische Kirche beziehungsweise die Bischofskonferenz macht das dann ja eigentlich immer, muss sich auf Grundlage der Meinung der deutschen Mitglieder auch zu politischen Themen äußern können und darf da auch mal von ihrer Hörigkeit dem Vatikan gegenüber abweichen, wenn sie es hier vertreten können. Und das finde ich dann wichtig.
Ich finde, man muss auch nochmal deutlich machen, Kirche, glaube ich, wie gesagt, meine Meinung ist, äußert sich viel zu wenig politisch. Und man kann das Bild ja auch mal umdrehen. Wenn ich mich nicht äußere, dann ist da ja, dann fehlt da ja irgendwie eine Meinung, die hätte abgebildet werden können. Und dann, und ich finde, das haben wir in der Vergangenheit oder gerade in den vergangenen Jahren auch erlebt, dass Leute dann meinen, sowas wie eine kirchliche Position einnehmen zu dürfen, so ja. Zu behaupten, wir hätten hier irgendeinen, ich sag jetzt mal, das Abendland, das irgendwie beschützt werden müsse. Und ich meine, das kann man sich natürlich immer nur oder gerade dann erlauben, wenn gar keiner da ist, der jetzt sagen kann, was behauptest du denn da? So eigentlich bin ich ja der Vertreter genau dieser Position und das, wie hier was beschützt werden soll, was angeblich irgendwie einen biblischen Kontext hat, das ordne immer noch ich ein, so politisch. So und ich finde, da gehört halt zum Beispiel Kirche hin. Und wenn man jetzt als Kirche aber sagt, na, wir halten uns raus, dann können sich natürlich auch andere Leute einfach anmaßen, genau diese Position zu übernehmen oder eben die Vertretung zu übernehmen. Und eine Gewerkschaft hält sich ja auch nicht einfach raus.
Nee, und nur weil man seine Meinung äußert, auch als Kirche, heißt es ja nicht, dass alle dieser Meinung direkt folgen. Ne? Also ich finde, da muss man auch Leuten mal ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, die immer gleich aufschreien, jetzt Kirche, hier Trennung Staat und Kirche, ihr sollt euch nicht äußern. Doch, ich kann mich äußern, weil es ist ja nirgendwo festgeschrieben, dass die Politiker jetzt direkt folgen. Also manchmal würde ich mir das wünschen, aber das ist eine ganz persönliche Meinung. Ich glaube, andere würden sich das nicht wünschen. Aber nur weil wir als Kirche was äußern, steht Stefan Weil nicht in Hannover und sagt, ja, machen wir jetzt so. So, das ist ja auch Quatsch, ne? Da sind die Politiker dann auch Politiker genug, sich auch noch von unterschiedlichen Quellen beraten zu lassen oder Experten oder was auch immer, sich da auch da erstmal in der Partei eine Meinung zu bilden. Das unterschätzen ja auch viele als Abgeordneter oder auch als Minister, musst du ja auch verschiedene Meinungen irgendwie zusammenbringen. Du kannst nicht nur, weil ein Experte das sagt, das dann plötzlich so fordern, sondern dass die Meinungen in der Partei meistens durchlaufen ja auch demokratische Entscheidungsprozesse mit. Dafür hat man irgendwelche Bundesparteitage so. Und dann ist das überhaupt nicht schlimm, wenn sich Kirche äußert. Ich finde es immer gut, wenn in der Demokratie alle was zu sagen haben. Ist doch schön. Das wollen wir eigentlich, ne?
Und Kirche hat tatsächlich das Standing. Also ich erinnere mich an 2015, 2016, als das Thema Kirchenasyl zum Beispiel auch immer ein Riesenthema war, wo viele Kirchen Menschen, die hierher gekommen sind und eben nach Schutz gesucht haben, aufgenommen haben, wo vielleicht auch so ein formelles Verwaltungsverfahren für einen Asylanspruch irgendwie vielleicht auch schon gewackelt hat oder gescheitert war im ersten Anlauf und Kirche eben gesagt hat, wir nehmen die Menschen hier unter unseren Schutz und nehmen die bei uns auf. Da ist unser politisches System so, dass alleine, ich sag mal, das Dach einer Kirche reicht, um eben nicht zu sagen, wir gehen da jetzt, brechen in die Kirche ein und holen die Leute da raus und schieben sie irgendwie ab und so. Das hat nichts irgendwie damit zu tun, dass das jetzt nochmal irgendwo besonders fest verankert ist, sondern in erster Linie geht es da darum, dass Kirche bei uns in der Gesellschaft und eben auch politisch immer noch dieses Standing hat, ne? Dass man moralisch sagt, man geht nicht in eine Kirche und holt da irgendwie jemanden raus, der da geschützt wird.
Sollten dann diese politischen Äußerungen vielleicht innerhalb zum Beispiel eines Gottesdienstes, einer Messe stattfinden, zum Beispiel in den Fürbitten, dass die dann so ein bisschen politisch ausgerichtet sind? Oder sagt ihr, es wäre sinnig, dass sich die Kirche innerhalb von einem Statement in der Öffentlichkeit positioniert, außerhalb von den tendenziell eigentlich kirchlichen Strukturen wie Gottesdiensten etc.?
Also ich würde da sagen, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich fände beides wichtig. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist. Ich war noch nicht so häufig in evangelischen Gottesdiensten, muss ich jetzt leider zugeben. Aber unsere Fürbitten in der katholischen Kirche haben immer politischen Bezug. Also klar gibt es auch immer die Letzte, die an Tote oder Verstorbene sich richtet. Aber sonst hat es immer irgendwas mit Krieg, Flüchtling und so weiter zu tun oder Hunger oder was auch immer. In der Predigt kommt es auch immer wieder in Bezug dann auf die biblischen Texte eben ein. Und gleichzeitig werden trotzdem Statements abgegeben zu Themen. Und ich finde, die Mischung macht's da, weil eben Kirche natürlich in Kirche dem Gebäude stattfindet. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber die Gottesdienstbesucherzahlen gehen in der katholischen Kirche eben schon doch massiv zurück. Wahrscheinlich bei euch ähnlich, so wie ihr hier gerade nickt. Und dann ist es
alle Kirchen voll.
Ja.
Bis auf die letzte Reihe.
Letzte Reihe, ne? Genau. Dass es dann umso wichtiger ist, eben auch den ursprünglichen kirchlichen Raum im Sinne der Kirche zu verlassen. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass Kirche in den Medien präsent ist, in allen Medien. Und ich glaube, da kann Kirche sogar noch präsenter sein. Da gibt es noch Nachholbedarf.
Genau, also ich finde, man muss eben unterscheiden. Ne? Wenn ich jemandem einen kirchlichen Wert persönlich vermitteln will, ist ja natürlich der Gottesdienst genau das Richtige. Ne? Um, ich sage mal, jetzt mal der Gemeinde oder eben seiner Community als Pastor etwas mit auf den Weg zu geben, dann kann ich das im Gottesdienst machen, um vielleicht Menschen einfach so ein bisschen auf den Weg zu führen oder dann insofern politisch was mitzugeben. Aber politische Meinungsäußerungen der Kirche, die mal jetzt nur im Gottesdienst fallen würden. Ich glaube, selbst wenn alle PastorInnen der katholischen und evangelischen Kirche in ihrer Predigt an einem Sonntag den gleichen Inhalt vermitteln würden, glaube ich nicht, dass es bis in die Türen des Bundestages führt, sondern so nach dem Motto, wie ich habe heute von meinem Pastor das gehört und der Nächste sagt, oh ja, ich auch, da sollten wir hier mal drüber reden. Ich glaube, das ist es nicht, sondern dann muss tatsächlich irgendwie ein Gremium, wie eine Synode jetzt zum Beispiel hier irgendwie in der Stadt oder in der Umgebung mit einer Art Petition irgendwo auftauchen und dann eben vielleicht auch mal einen Vertreter schicken oder einen Vorsitzender der Synode oder einen Bischof, der kann sich doch mit dem Oberbürgermeister einer Stadt zum Beispiel zusammensetzen und dann sagen, wir haben als Kirche hier festgestellt, bei dem und dem Thema, wie gesagt, auch da ohne jetzt ein konkretes Beispiel zu haben, haben wir einfach ein kirchlich-moralisches Problem und wir nehmen da mit einem Beschluss der Synode diese Position ein und das geben wir hier in die politischen Gremien der Stadt. Das Sowas zum Beispiel.
Ja, und wir, ich meine, sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche erreicht ja auch nochmal durch andere Aktionen eine breite Öffentlichkeit. Als ich hier vorhin auf den Parkplatz gefahren bin, habe ich das Banner gesehen, suche Frieden und jage ihm nach. Das war auch ein Motto des Katholikentags vor ein paar Jahren, als er im Bistum Münster stattfand. Und das ist ja auch eine Schnittstelle zwischen Kirche, Gesellschaft und Politik. Also nicht umsonst auch bei ökumenischen Kirchentagen oder beim evangelischen Kirchentag. Nächstes Jahr ist ja, glaube ich, in Hannover. Da wird ja auch Politik vor Ort sein. Und es wird auch da Diskussionspanels wahrscheinlich geben, so wie es beim Katholikentag eben auch ist, weil wir da eben eine große Schnittstelle haben. Dort kommen eben auch Menschen hin, die auf der einen Seite gläubig sind und auch aktiv die Gemeindearbeit machen. Auf der anderen Seite sind da aber auch gläubige und vielleicht auch nicht gläubige Leute, die gar nicht eben normalerweise mit Kirche in Kontakt kommen. Und dadurch haben wir auch nochmal medial eine ganz andere Präsenz, weil wir viel breiter in die Öffentlichkeit strahlen können. Und das sind, finde ich, auch immer Momente, wo wir dann gut sichtbar sind.
Wie nehmt ihr denn in euren Ämtern im Stadtrat oder auch im Kreistag die Äußerungen der Kirche wahr? Also ich kriege das bei der evangelischen Kirche mit. Zwischendurch gibt es ja die Statements zu politischen Themen. Kommen die da an? Nehmt ihr die wahr oder sagt ihr, welche Statements?
Ja.
Letzteres.
Ja, eher ein bisschen Letzteres bei uns auch.
Also ich habe jetzt zum Beispiel, also es ging in Oldenburg zumindest darum zuletzt, dass es ein Altenheim gab, wo das Grundstück veräußert worden ist und es Neubaupläne gegeben hat. Und es war im Grunde auch klar, dass da in irgendeiner Form auch das Altenheim wieder hin sollte. Und einen Kindergarten gab es auch in direkter Nachbarschaft. Und dann gab es, also hatten diese Neubaupläne aber Dimensionen, die jetzt in der Nachbarschaft da grundsätzlich eher sauer aufgestoßen sind. Und da hätte ich mir dann schon, weil es auch noch ein kirchlicher Träger zumindest war in diesem, von diesem Altenheim, irgendwie dann auch mal gewünscht, also ich habe es zumindest nicht wahrgenommen, dass Kirche da auch nochmal irgendwie hingeht und sagt, wie wichtig ist eventuell im Allgemeinen so ein Projekt da, sondern man hat es ziemlich eigentlich den politischen Gremien überlassen, über sowas wie, also über sowas zu entscheiden. Und da natürlich kann man runterbrechen, ja, es geht einfach um den Bau eines Gebäudes in der Stadt mit einer Bedeutung für die Stadtgesellschaft, aber man kann ja auch einfach das mal ein bisschen höher hängen und sagen, es geht eigentlich darum, wie gehen wir in unserer Gesellschaft miteinander um, wer ist hier vielleicht besonders schutzbedürftig, für wen müssen wir auch einen Raum schaffen aus einer moralischen Perspektive, gerade wenn man als Träger da eventuell auch irgendwie mit drin hängt. Und natürlich ist das dann auch schwierig, wenn man dann Farbe bekennen muss und das natürlich vielleicht auch bei anderen Menschen, die vielleicht auch Mitglied der Gemeinde sind, dann vielleicht negativ aufstoßen kann, aber gerade sowas, wenn es um sowas geht wie das Zusammenleben oder eben um Randgruppen in unserer Gesellschaft, wäre sowas schon hilfreich. Und ich glaube, man merkt dann eben das Problem ist, eine nicht geäußerte Meinung fällt einfach nicht auf und deswegen vermisst man sie irgendwie nicht so richtig. Aber ja, so rückblickend, gerade bei solchen Projekten, fände ich es fast selbstverständlich, dass von der Kirche so eine Randnotiz kommt und sagt, ach übrigens, wir haben das mitbekommen und wir sehen das irgendwie so und so.
Ja, bei uns ist es eher auch weniger sichtbar. Wir haben den Jugendhilfeausschuss, dort ist auch immer für von der Kirche jemand anwesend, in den meisten Fällen auf jeden Fall, hat jetzt da vielleicht nicht die größte Präsenz. Ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass es eben so eine Kirche ja überregional, also mit überregional meine ich über eine Gemeindegrenze hinaus eben agiert und dass eben dann so viele Kommunalparlamente sind, die dann irgendwie eigentlich ja bespielt werden müssen, dass es vielleicht manchmal auch einfach nicht machbar ist. Also das muss man auch ja irgendwie im Hinterkopf haben, auch die Kirchen leiden unter Finanzschwäche und Strukturabbau und vielleicht Personalschwund. So, das muss man auch immer berücksichtigen. Ich würde mir da schon mehr Präsenz wünschen. Ich meine, bei uns im Landkreis hatten wir jetzt doch ein etwas präsenteres Thema, wo die Kirche auch sehr laut wurde, vor allen Dingen die evangelische Jugend sehr laut wurde. Das war ganz zum Anfang meines Kreistagsmandats, ging es nämlich um den Erhalt des Blockhaus Ahlhorns. Und ich komme aus der Gemeinde Großen Kneten, aus Hundlosen, also gar nicht weit weg vom Blockhaus Ahlhorn. Und mir war das damals auch ein Herzensanliegen, das Blockhaus zu erhalten. Und wir haben es ja als Landkreis auch erhalten, da bin ich sehr dankbar für. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich dort jetzt in der Gesellschafterversammlung sitzen darf und sehe, wie dieser Ort wieder aufblüht. Aber da haben wir natürlich ganz stark auch die Interessensvertretung vor allem der jungen evangelischen Gläubigen gehört. Das war ja von Amtskirche bei euch ja ein bisschen schwierigeres Thema, sag ich jetzt mal so, ohne hier irgendwelche Wunden aufreißen zu wollen.
Man könnte auch einfach sagen, dass die evangelische Jugend sich kirchenpolitisch intern nicht durchgesetzt hat.
Ja, könnte man auch sagen. Das hast du aber jetzt gesagt. Das kommt jetzt nicht von mir. Ich glaube, wir haben jetzt im Schluss eine gute Lösung gefunden, auch wenn ich immer noch also schade finde, dass das abgegeben wurde. Aber das war so ein Thema, da hat man, also da merkt man auch, wenn jemand für ein Thema dann brennt oder mehrere für ein Thema brennen, dann kommt es auch durch und dann kann man auch was bewegen und auch irgendwie sichtbar werden. Aber das geht eben nun mal nicht bei jedem Thema. Und ich kann auch verstehen, wenn man dann in so einem Jugendhilfeausschuss sitzt und dann steht auf der Tagesordnung vielleicht nur irgendwie Zuschüsse für irgendwelche Kindertagesstätten und das in 8 verschiedenen Gemeinden, dass man dann sagt, naja gut, da kann ich mir jetzt auch nicht zu äußern. Und der Landkreis, der dann soll jetzt einmal seinen Zuschuss zur Gemeinde, zum irgendwie Kindergarten der Gemeinde Hude oder Wadenburg geben, da braucht es jetzt kein kirchenpolitisches Statement zu. So, das ist ja auch logisch, ne?
Also so von bis und je nach Thema am besten. Dann so ein bisschen zum Abschluss unseres zweiten inhaltlichen Blogs. Was kann Kirche von Politik lernen oder auch Politik von Kirche?
Ich glaube, so manche politische Diskussion würde davon profitieren, wenn man so ein bisschen die kirchliche Gelassenheit walten lassen würde oder mal, vielleicht mal wirklich so 2-3 Gänge. Und deswegen habe ich bei dieser Entweder-Oder-Frage gesagt, ich vielleicht lieber Kirche als Plenarsaal, weil wenn man so wirklich mal ein paar Tage am Stück oder hintereinander in so einem Sitzungssaal gesessen hat, dann ist man echt dankbar über eine ruhige Atmosphäre wie im Gottesdienst, wo man vielleicht in Ruhe zuhört, wo man dann eben eher eine Gemeinschaft lebt als da jetzt in der Politik. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass jetzt zum Beispiel Gemeinde, Kirchenräte oder eben eine evangelische Jugend, wo Jugendliche aus unterschiedlichen Kirchenkreisen sitzen, ja, die kommen aus unterschiedlichen Regionen, die haben aber meistens den gleichen Background und so das gemeinsame große Gesamtinteresse. So, das könnte man jetzt bei Politik im Stadtrat oder im Bundestag auch unterstellen, aber genau der gleiche Effekt wie beim Papst. Also irgendwann ist die Menge der Menschen so groß und die Hintergründe der Menschen, die man vertritt, so unterschiedlich, dass das gar nicht mehr zusammen in eine Richtung gehen kann und dann geht's eben eher konträr. Und vielleicht würde auch manche kirchenpolitische Diskussion davon profitieren, wenn man tatsächlich mal ein bisschen frontaler aneinander gehen würde und sich offener ins Visier oder mit offenem Visier irgendwie reden würde. Im Moment würde ich mich freuen, wenn wir vielleicht mal ein gemeinsames Gebet im Stadtrat sprechen.
Ich kann auf jeden Fall deinen Wunsch nach manchmal ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit in der Politik verstehen. Hätte aber genau andersrum angesetzt, weil manchmal würde ich mir ein bisschen mehr Schnelligkeit in der Kirche und auch da mal ein bisschen mehr Realitätsbezug manchmal in den politischen Diskussionen. Also manchmal finde ich sie, ich kann das jetzt gar nicht an so einem Beispiel irgendwie festmachen, aber manchmal ein bisschen abgehoben. Manchmal denke ich mir so, fokussiert euch mal wieder, also in der Kirche so ein bisschen auf das Wesentliche so, ist aber so eine ganz subjektive Wahrnehmung, also keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Und da wünsche ich mir manchmal so ein bisschen mehr Schnelligkeit, weil ich finde manchmal sind wir auch so ein bisschen träge in der Kirche und manchmal sitzen wir auch Dinge gerne mal aus. Und das ist mir dann ein bisschen zu langsam, ich bin aber auch vom Kern her eher ein ungeduldiger Mensch. In Diskussion will ich die Schnelligkeit manchmal haben, so, das muss jetzt nicht im Akkord gehen wie Abstimmungen im Europaparlament, die dann irgendwie immer nur so pro Thema 2 Sekunden sind oder so. Das brauche ich nicht. Aber da finde ich es manchmal besser, wenn Dinge ein bisschen schneller laufen als in der Kirche. Gleichwohl denke ich mir, dass sich die Politik manchmal eine Scheibe davon abschneiden kann, wie vielleicht auch das Hören auf junge Menschen in der Kirche funktioniert. Also klar sind wir immer am Meckern. Auch in den Kirchen, dass wir gerne noch mehr gehört werden. Ich sage immer noch wir, ich bin jetzt auch schon 27, ne? Also damals noch, als ich jünger war, gerne noch mehr gehört worden wäre. Ich muss jetzt rückblickend sagen, dass wir schon auch ein gutes Standing haben, auf jeden Fall bei uns in der katholischen Kirche und dass wir schon auch sehr respektiert und ernst genommen werden und es schon sehr wichtig ist, was wir äußern. Und manchmal vermisse ich das in der Politik. Da sind doch die Strukturen, finde ich, manchmal noch deutlich älter und da werde ich eher häufiger belächelt, so ein bisschen als junge Naive in Anführungsstrichen, weil ich halt jung bin, werde ich gleich auch als naiv immer so ein bisschen klassifiziert, als in der Kirche. Und wir geben, finde ich, in der Kirche jungen Menschen ein bisschen mehr Chancen und auch deutlich früher schon Eigenverantwortung als in der Politik.
Das sind doch ganz gute Schlussworte. Bevor wir jetzt so richtig zum Schluss kommen, dürft ihr beiden jetzt gleich nochmal unseren Zuhörenden einen Fun-Fact, Partywissen, Lifehack aus eurem Expertenbereich mit auf den Weg geben. Genau, so mal ab vom Thema.
Also die Stadt Oldenburg dürfte ja wahrscheinlich auch in eurer Community relativ bekannt sein. Und ich weiß nicht, ob ihr das tatsächlich mitbekommen habt, aber die Stadt Oldenburg hat sich neulich tatsächlich umbenannt. Ja, also und zwar ist es ja so, wenn er mit dem Zug nach Oldenburg fährt, der hört vielleicht manchmal so eine elektronische Stimme, willkommen in Oldenburg, in Oldenburg. Und dieses in Oldenburg ist immer abgekürzt worden mit einem Klammerzusatz, nämlich OLDB. Und jetzt ist irgendeinem ganz schlauen Mitarbeiter in Hannover mal aufgefallen, dass in der Landesverfassung in Oldenburg die Stadt Oldenburg heißt Oldenburg in Klammern Oldenburg, also wirklich ausgeschrieben. Und jetzt hat man dann eben verlangt, dass die Stadt dann doch bitte jetzt alles, wo irgendwie Oldenburg in Klammern OLDB vorkommt, einmal komplett auf dem richtigen Stand bringt, nämlich um sich umbenennen. Also man hätte eventuell Straßenschilder umbenennen müssen, Amtsgerichte hätten ihre Briefbögen ändern müssen. Also es hätte, ich glaube, es ging um die 10 Millionen Euro oder sowas in etwa kalkuliert, wo man sagt, das hätte jetzt geändert werden müssen. Und dann ist man auf die gleichsam schlaue Idee gekommen, dass sich eventuell Oldenburg zusammen mit dem Land, mit dem Landtag in Hannover dann diese Verfassung eben ändern kann. Und jetzt dann Oldenburg, in Klammern Oldenburg, jetzt ganz offiziell sich umbenannt hat in Oldenburg, in Klammern OLDB.
Wild.
Schon.
Ja, also so wild ist mein Funfact nicht. Also mir fällt gerade nicht mehr ein, außer dass wir jetzt mal von Oldenburg ein bisschen nach Brüssel und Straßburg springen auf die EU-Ebene. Und falls ihr es noch nicht wusstet, wir haben 24 Amtssprachen in der EU und wir haben alle das Recht, in unserer Amtssprache alle Dokumente in der EU zu bekommen und auch alles in unserer Amtssprache zu hören. Und deswegen sind in den Ausschusssitzungen und Plenarsälen und so weiter in der EU, also in Brüssel und in Straßburg, immer so eine Reihe an Dolmetscherkabinen und das wird in jede Sprache übersetzt. Also du kannst als Besucher immer hingehen, wenn du da bist und dich mal hinsetzt und die Debatten in deiner Sprache anhören. Das finde ich sehr cool. Ja, deswegen hat auch jeder Platz so ein Headset und man kann dann wirklich auf den Knöpfen rumdrücken. Und ich war, glaube ich, auf Tschechisch auch schon mal irgendwie 5 Minuten Sitzung angehört. Also es ist, finde ich, sehr interessant, auch den Dolmetschern in den Kabinen auch zuzusehen. Also man kann dann auch reingucken.
Insofern habt ihr wahrscheinlich Glück, dass der lange Arm des Europäischen Parlaments nicht in euren Podcast reinragt und ihr jetzt hier alles übersetzen müsst.
Ja, ehrlich. Dann hätten wir jetzt noch ein ganzes Stück Arbeit vor uns an dem Hintergrund. Oder müssten uns gute Menschen suchen, die das Ganze dann übersetzen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die beiden Fun Facts. Und so jetzt so zum Schluss so ein bisschen als Fazit. Also was wünscht ihr euch denn für die Zukunft im Thema Politik und Kirche?
Ich wünsche mir, dass beide Seiten ein bisschen mutiger vielleicht aufeinander zugehen und vielleicht ein bisschen mehr Mut noch bei der Kirche da ist, wie wir ja auch mehrfach hier schon gesagt haben, sich zu Dingen zu äußern und Politik auch den Mut haben darf, auch in der Öffentlichkeit zur Kirche zu stehen. Also manchmal habe ich das Gefühl, da sind viele sehr zurückhaltend und ich glaube, das braucht es gar nicht. Ich glaube, unsere Demokratie kann das schon verkraften.
Ja, also ich glaube tatsächlich, es wäre wirklich gut, wenn man so im tatsächlich ernsten politischen Umfeld ein bisschen offener miteinander und mit unterschiedlichen Meinungen umgeht und vielleicht mal so Politik sein lässt und tatsächlich ein bisschen mehr auf die Menschen achtet, die dahinter stehen. Und auf der anderen Seite würde ich mich tatsächlich über ganz viele politische Statements der Kirche im Sinne von irgendwelchen Petitionen, Resolutionen freuen, die tatsächlich in so ein politisches Gremium eingebracht werden. Und ich freue mich auf die tanzenden Pastoren und Oblaten auf dem nächsten Krammermarkt. Ja,
ich auch. Ich hör noch von Träumen.
Sehr gut, das sind doch wunderbare Schlussworte. Dann schon mal der Auftrag an alle Hörenden, die den Krammermarktsumzug oder den Wagen der EO dann nächstes Jahr gestalten. Ganz eindeutiger Wunsch von Tim.
Ja, auf jeden Fall, bitte. Also ich bin jahrelang mitgelaufen und habe jetzt endlich gedacht, man läuft immer an dieser Ehrentribüne vorbei. Jetzt sitze ich endlich da und kann mal meine EO da von oben bejubeln. Und ich schreibe noch mal eine Mail, glaube ich, die ein oder andere.
Ist aber auch immer ein elendiges Thema bei uns in der katholischen Jugend Oldenburg. Also wir hatten auch häufiger mal schon Wagen dabei und jetzt wieder nicht, weil keine Ahnung warum, ich bin auch immer Fan davon.
Ich hatte das gepostet und man hat gesagt, ja, tut mir leid, wir haben so wenig ehrenamtliche Teamer, die mitmachen dieses Jahr. Und dann habe ich gedacht, bitte was, es gibt doch gar nichts Cooleres, als auf dem Krammermarktumzug mitzulaufen. Also an alle TeamerInnen der EO, nächstes Jahr Krammermarktumzug, seid dabei.
Bevor wir uns gleich dann in den Abend, morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hören mögt, verabschieden, danke ich euch beiden erstmal ganz herzlich für eure Bereitschaft, heute hier zu sein und mir Rede und Antwort zu stehen. Genau, darf mich an dieser Stelle selber so ein bisschen aus diesem Podcast verabschieden. Ihr hört mich in dieser Folge zum ersten Mal, letzten Mal, weil ich aus beruflichen Gründen erstmal eine kleine Pause einlegen muss. Und noch dazu darf ich diese Staffel beenden sozusagen und hoffe, dass ich euch dann in der nächsten Staffel oder dass ihr alle wieder dabei seid und dem Podcast dann zuhört, wenn er in die nächste und hoffentlich dritte Staffel dann geht. Und damit darf ich abgeben an Tim für den Segen.
Ja, ich darf einen alten irischen Reisesegen mitbringen. Gott segne dir den Weg, den du nun gehst. Gott segne dir das Ziel, für das du lebst. Sein Segen sei ein Licht um dich her und innen in deinem Herzen. Aus deinen Augen strahle sein Licht wie zwei Kerzen in den Fenstern eines Hauses, die den Wanderern leuchten, Schutz zu suchen vor der stürmischen Nacht. Wen immer du triffst, wenn du über die Straße gehst, ein freundlicher Blick von ihm möge dich treffen. Gott schütze dich, geh in seinem Frieden.
Kreuz und Klang. Ein Podcast der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.